Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Liebe Leute, heute gibt's mal ganz was Spezielles. Einen wunderschönen guten Tag bei Frischfleisch und Natursekt. Heute haben wir einen sensationellen, in seiner Form tatsächlich unnachahmlichen und von ChatGPT nicht kopierbaren Stargast, den ihr alle schon kennt. Spoiler-Alarm, er heißt Peter und mit dem Nachnamen Eder. Aber bevor es richtig losgeht, lieber Herr Stürmer, du glänzt, hast Freude im Gesicht und hast mir gerade erklärt, dass Messen das Geilste auf der Welt sind. Erzähl uns ein bisschen was drüber.
Grüß euch von meiner Seite. Ja, es fängt der Messe-Wahnsinn wieder an. Morgen geht's los auf die Intergastra. Darum nehmen wir die Folge jetzt schon ein bisschen früher auf. Es startet die Messesaison mit der großen Messe in Stuttgart. Und ja, wie der Andi sagt, bin ich heute sehr angespannt gewesen den ganzen Tag schon, weil ich einfach alles alleine organisieren muss. Natürlich habe ich meine Mitarbeiterin im Hintergrund, die immer sehr viel Organisatorisches macht, aber bis dass man wieder alle 7 Zwetschgen für Messen benannt hat, fordert mir ein wenig, weil ich habe dann 3 Messen fast gleichzeitig. Und ja, jetzt geht es ziemlich los. Das Mal ist in Stuttgart, dann geht es direkt runter nach Kroatien, wo schon dann die Messe zwei Tage läuft. Das übernehmen einen Kollegen von mir. Am Wochenende haben wir auch noch einen Kollegen in Düsseldorf auf einer kleinen Messe. Also bleibt spannend. Und meine Messemeinung, aufmerksame Zuhörer, glaube ich, wissen es, dass ich das gezielt aussuchen werde in Zukunft. Sagen wir mal so.
Also wie der Erwin sagt, mi. Ja, aber also das heißt, ja. Übrigens, wenn die Folge rauskommt, dann haben wir übrigens auch die Wein und Genuss schon hinter uns, war sicher voll geil. Wir werden es sehen. Ich mag das, wenn man so zeitlich in einem Kreisel sich bewegt. So. Wir machen heute gar kein langes Intro, weil der Dry January ja geheißen hat ohne Gleitgel und wir gehen ja gleich richtig los und sagen, lieber Peter, schön, dass du heute digital mit uns zugeschaltet bist und ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert. Servus Peter.
Grüß euch, Andi und Andi. ja, ich hoffe auch, dass die Aufnahme funktioniert.
Sonst können wir in Haare gleich sagen, stellen immer gleich die Buchungen wieder.
Würde ich auch sagen, ja.
Genau, was willst du? Erstens einmal, ich muss auch gleich vorweg dazu sagen, mich freut es wieder voll, dass wir in der Konstellation wieder uns 7-mal im Jahr treffen, weil wir seit letzter Woche wieder beschlossen haben, dass wir das Jahr 2026 wieder in Kooperation mit Prost zusammen machen, was mir wirklich, wirklich sehr gefreut.
Yes. Ja, coole Sache. Und vor allem insofern, wir haben jetzt ein bisschen was lernen dürfen, wer vielleicht ein aufmerksamer Leser ist, hat ja gesehen, es gibt immer den Leitartikel von Peter, der meistens so auf, glaube ich, Seite 6, 7, 8, also nach dem ganzen Inhaltsverzeichnis irgend sowas ist. Und da dürfen wir ja ein kleines Plätzchen immer haben, das hoffentlich in Zukunft direkt auf unsere Folge geht, aber zumindest auf dem Podcast hindeutet bei Apple und bei Spotify. So. Aber jetzt sind wir schon mittendrin, statt nur dabei. Lieber Peter, du hast ein richtig brandaktuelles Thema mitgenommen, das wir sogar schon mal angeschnitten haben in der vorletzten Folge. Aber jetzt spitzt sich die Sache zu. Es geht um das Thema, wie hat der Stürmer mal gesagt, Rampe 2 oder wie du es so schnell nennst, Kavaliersdelikt. Schott, den habe ich mir leider nicht für mich behalten können.
Das war mir so klar.
Nein, Kavaliersdelikt mal 2. Also es geht um das Thema, nehmen wir es einmal sozusagen, Vermeidung von Steuern. Kann man das so sagen?
Steuerschonend arbeiten. Ja,
steuerschonend arbeiten. Ja, das ist, das hat irgendwie so ein bisschen Robin Hood Charakter. Aber unterm Strich ist Arsch, weil diejenigen, die sauber arbeiten, die schauen dann immer ein bisschen durch die Finger.
Also Peter, ganz kurz, vielleicht Entschuldigung, dass ich unterbrich, vielleicht können wir aus deinen Worten nochmal ganz kurz hören, für die, was noch nicht gehört haben, die Folge, um was geht es genau, warum ist der Auslöser gekommen, dass du einen Artikel drüber schreibst? Dass wir das also wissen, von was wir überhaupt reden.
der Auslöser war, die haben ja wahrscheinlich, sind ja nur auf diese Folge gekommen, weil sie sich Prost angeschaut haben, die wissen ganz genau, worum es geht.
Genau. Die 100 von unseren 10.000, also
nein. Nein, es geht um dieses Programm, das geholfen hat, Steuer zu vermeiden, das vor einem Monat in aller Munde war, in den gastronomischen Mündern wahrscheinlich. Man weiß nicht genau, wer da beteiligt war, aber man weiß auf jeden Fall, dass es einige Gastronomen waren, auch bekanntere, wie aus den Medien zu erfahren war, aber mehr weiß man nicht.
Aber man weiß mittlerweile, und ich glaube, das ist ja gesichert, es ist wirklich ein Programm gewesen, so wie ein eigenes Stück Software, das explizit geschrieben worden ist, um die Systeme auszutricksen.
Genau. Die Registrierkasse ist sozusagen links überholt worden.
Die Frage ist, das hat ja nicht ein Gastronom sicher gemacht, sondern das hat wahrscheinlich jemand, der sich mit der Registrierkassensoftware gut auskennt, gemacht, oder? Weiß man das mittlerweile?
Ich glaube, das weiß man. Die Person ist geständig. Ich weiß nicht, ob das eine Frau oder ein Mann war, keine Ahnung.
Also eine Einzelperson?
Ja, oder eine Firma. Das ist ja
okay, relativ
vollkommen wurscht.
Kleine Einheit, die da eine große Wirkung gezeigt hat.
Im Grunde ist ja egal, wer das war und es geht ja eigentlich nur darum, dass es passiert, dass es von vielen so eben als Kavaliersdelikt betrachtet wird und es in Wahrheit aber nicht ist.
Was ist es aus deiner Sicht?
Naja, wir tun immer so, als ob der Staat etwas wäre, was von uns weit weg wäre. Die meisten verstehen nicht, dass wir mittendrin sind, dass wir ein Teil davon sind. Viele nehmen sich heraus und sagen, da habe ich nichts damit zu tun. Die Politik oder die da oben, oder sie reden von irgendeiner weit entfernten Menge Menschen, die mit dem Otto-Normalverbraucher und mit einem selber nichts zu tun hat. Und das stimmt halt nicht.
Ist das ein Stück weit der Wunsch, dass eigentlich alles besser ist, wie es jetzt ist, aber man nicht Teil der Lösung sein will?
Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, im alten Griechenland, daher stammt der Begriff Idiot. Und als Idioten hat man im alten Griechenland eben die Leute bezeichnet, die sich nicht am Staat beteiligt haben. Oder an Diskussionen, die nicht mitgetan haben, die so getan haben, als ob sie nichts mit dem Volk zu tun haben.
Also wie praktisch wie bei einem Verein, 80, also Pareto-Prinzip, 20% dann was, 80% konsumieren nur.
Trifft es wahrscheinlich.
So ungefähr, oder?
Trifft es wahrscheinlich. Genau. Also jeder glaubt, es wäre schön, wenn das wie jemand anderer macht. Oder wie hat es in der Firmensprache immer geheißen? Team ist die beste Abkürzung für toll, ein anderer macht's.
Geht ja gar nicht. Nein, es ist das Thema der Stadt, weil wir es gerade so übergreifend ansprechen. Ich glaube, dass sie viel Leute einfach vom Staat nimmer unterstützt fühlen, wenn man so viel hört, dass so ein großes Budgetdefizit ist. Und ich glaube, dass das auch daherkommt. Ich meine, natürlich in der Gastronomie ist sicher so, dass man gesagt hat, hey, es bleibt hier über, jetzt mache ich ein bisschen schwarz, weil es am leichteren geht. Weil auf der Bank, was willst du schwarz machen? Oder was jetzt mit einem großen Industriepartner zusammenarbeitest, mit der Metro jetzt zum Beispiel von mir aus, da kann ich nicht sagen, hey, machen wir mal eine 10 Karton Bifter da schwarz. Das wird nicht funktionieren. In der Gastronomie auf dem Weg ist es halt ein einfacher Weg. Ja? Und ich glaube, dass früher sehr, sehr viel schwarz gemacht haben, weil früher sind ja die von der Brownie und seiner Sattelschlepper hergekommen mit lauter 50er Fassel drauf und die haben es einfach schwarz an die Wirten ausgeliefert. Und das ist einfach mit der Göttaschen zahlt worden, fertig aus. Und natürlich hat es immer einen Schnäuzer gemacht und das wird halt immer, die Schlinge wird immer mehr angezogen, was ja nicht falsch finde, das ist ja richtig so, weil, wie du sagst, Peter, es gehört alles, wir zahlen fürs Gesamte sein. Wir sind der Stadt, das muss uns alle bewusst werden. Und primär ist es um das gegangen. Nur mal kurz das zum Zurückholen, dass Registrierkassen eine doppelte Festplatten haben, mehr oder weniger. Und da gibt es ein System, das kannst du aufspülen und du kannst gewisse, wie es du im Artikel beschreibst, man kann zum Beispiel bei einer Barzahlung, der was keine Rechnung will, stornierst die Rechnung dann aus, weil es mit keiner Kreditkarten gekoppelt ist und dann hast du es eben bar in der Tasche. Und da sind es Leute draufgekommen, mittlerweile sind es 50 Gastronomen, im östlichen Bereich, jetzt weitet sich aus auf Oberösterreich auch. Und ich glaube, das ist ein Anfang von mehreren Razzien, würde ich mal stark behaupten.
Aber dass wir in Oberösterreich schwarze Schafe haben, ist eigentlich komisch.
Darf man schwarze Schafe überhaupt noch sagen?
Gute Frage. Maximal pigmentiertes Schaf. Also, aber Faktum ist, das ist ein Flächenbrand, der da losgelöst wird. Oder wie siehst du das, Peter?
Die grundsätzliche Problematik ist, wir sind ein Hochsteuerland und diejenigen, die das Land tragen, sind Leute wie wir. Also die Steuer wird durch Arbeit generiert und durch KMUs. Die Vermögen werden nicht bzw. zu wenig besteuert und sowas wie die Multinationalen machen, die ihren Firmensitz in Niedrigsteuerländern haben und in den jeweiligen Ländern, wo das Geld generiert wird, keine Steuern zahlen, sind dann ein weiteres Übel.
Das ist fertig erzählt.
Achso,
Entschuldigung.
Wir werden dann mit Geschichten über die Kronenzeitung und anderen Boulevard befeuert, indem man sagt, ja, die Schnorrer, die Armen, die Kranken, die Ausländer, das sind die Schlimmen. Ja, aber in Wahrheit, und das lässt sich eben ausrechnen, ist das ein marginaler Teil, der da von mir aus abfließt, wenn man das so will. Aber in Wahrheit kann der Staat oder hat nicht die Fähigkeit oder das Know-how, reiche Multinationale oder Vermögen zu besteuern.
Aber hat man nicht schon immer in jeder Epoche Sündenböcke gebraucht? Und in Wahrheit ist der AMS-Empfänger, der Ausländer, der Hockenstade, die faule Sau, einfach bäs gesagt, momentan oder kann gut dazu benutzt werden als Vehikel zum sagen, okay, die Probleme kommen alle dort her. Vielleicht kleiner Spoiler-Alarm für die Leute, die ein bisschen rechnen können. Ich meine, da müsste man das Hirn einschalten, ist nicht für jeden was, aber probiert es einmal. Wenn ungefähr 99,5% des Finanzkapitals bei den Leuten sind, die jetzt zu wenig steuern sollen und 0,5%, die scheinbar schmarotzen, fragt sich der Mathematiker, wo wäre der größere Hebel? Aber das ist nur so, ja.
Genau, aber das ist da ist eigentlich das Grundproblem. Ja. Jetzt ist der Gastronom ja mit den Gesetzen, mit denen er zu tun hat, ja immer mit am Fuß im Kriminal. Ja. Das ist ja, du kannst ja nicht alles erfüllen, was da von dir verlangt wird. Ja, mit dem Geld generieren ist auch schwierig. Ja. Und es ist, da kann man wirklich sagen, die Gastronomen lernen von den Großen, wie vermeidet man die Steuerzahlung. Ja.
Weißt du, was witzig ist? Dass es eigentlich schon mal, glaube ich, einen EU-Vorstoß gegeben hatte oder hat, oder vielleicht ist er sogar im Einsatz, dass die Steuer nicht nach dem abgeführt wird, wo die Firmen registriert sind, sondern wo der Umsatz auch wirklich entsteht.
Also zum Beispiel Thema Starbucks, glaube ich, hat ja irgendwo in Holland die Lizenzvergabe. Die zahlen, glaube ich, nicht 3.000 Euro Steuern, waren wir in einem ganz besten Jahr.
Null.
Also de facto 0% Steuern und der österreichischen Staat nehmen Millionen ein. Also das finde ich, da ist der richtige Hebel drin, der Firmen ist auch der Hebel drin.
Es sind ein paar Themen. Ich glaube, was ich nicht, und das wäre wirklich leicht auch zu durchzuführen, weil wenn der Käufer sozusagen physisch in Österreich sitzt, für eine Lizenz oder für irgendeine Dienstleistung oder für eine Ware ein Geld bei uns in die Hand nimmt, auch wenn er das Geld jetzt nach Liechtenstein, Luxemburg, Malta oder sonst wohin zahlt, aber da, also es ist ein Ursprungsprinzip sozusagen. Und mit dem Ursprungsprinzip würde man sagen, okay, in Österreich, von Österreich aus werden da 10 Millionen Euro umgesetzt und die müssen über eine Versteuerungssystematik drüber laufen. Natürlich gibt es dann immer noch Findige, die das wahrscheinlich so geschickt dran, dass trotzdem nicht viel überbleibt. Übrigens, kleiner Spoiler-Alarm, wer wissen will, wie das geht, das ist ganz einfach. Du nimmst da eine GmbH. Übrigens, in Holland gibt es ein Gebäude, wo, glaube ich, 60.000 GmbHs registriert sind. War schon dort. Das Gebäude ist gar nicht so groß. Und du nimmst eine GmbH, hast dort ein Telefon, tatsächlich eine Telefonzentrale, die für tausende Firmen abhebt, hast eine Steuernummer und du machst da in Holland zum Beispiel, gibt es aber in vielen anderen Staaten auch Irland, wo die Microsoft zum Beispiel ist, machst da mit der Finanz einen Steuersatz aus. Du gehst zum Finanzamt und sagst, okay, das ist mein Konzept und ich zahle zum Beispiel 10% und nicht so wie in Österreich 27,5%. Und dann machst du es ganz einfach, du nimmst eine Lizenzgebühr aus den einzelnen Ländern ein und sagst, und die ist zufälligerweise so hoch wie der Gewinn in dem Land. Tada!
Du kannst deine Lizenzen jetzt nicht verhandeln.
Ganz genau.
Und dann anpassen.
Also, darum sage ich, genauso über den Schmäh machen sie es.
Ja gut, das sind die Großen, aber wie der Peter gesagt hat, dass man die Kleinen von Großen was lernen, aber in klar strukturierten, ich meine, ich denke, ich vergleiche es mit Schwarzarbeit, ja, es ist nichts Gutes, es ist ja wieder, Peter geschrieben, ein Kavaliersdelikt, wie man bei uns in Österreich sagt, aber jetzt stellt euch einmal vor, du baust ein Haus, und müsstest jeden, der was dort irgendwas angreift, musst du über Firma machen. Wird es die Hälfte hergeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wer offiziell, wenn er alles offiziell machen würde, ohne Nachbarn, ohne Freund, ohne Familie. Ich meine, Familie dürfte helfen, aber bei Freunden eigentlich auch schon nicht, was ich weiß. Stell dir vor, du müsstest da jeden verzahlen. Da gehen sie auch nicht. Weißt du, wo fängt das an, wo hört es auf? Und in der Gastronomie, um die Brücken zu spannen, glaube ich, dass viele Leute, was ich halt gehört habe, über Dritte natürlich, die nehmen das Geld dann her, was sie ohne verrechnen, also schwarz einnehmen und für die Aushilfen tun sollen. Ist ein großes Thema. So tust du halt permanent, musst du das nicht aus, hast 5 Aushilfen anmelden, abmelden und so schnell kannst du ab und zu gar nicht reagieren, dann kommt irgendwer, springt hinter die Bar für 3 Stunden, den meldest du nicht an, den zahlst du halt so. Wie es früher war, natürlich jetzt nicht mehr, sehr klar.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube aber dass viele Leute vergessen, dass ein Großteil der Steuern durch die Entlohnung eines Angestellten oder Arbeiters entsteht. Also der größte Teil dessen, das wir am Staat beitragen, ist, sind eigentlich Lohnnebenkosten auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite. Der Gewinn einer Firma ist auch nochmal ein Thema, aber nicht in einer Phase, wo es gerade ein bisschen zwickt überall. Also der Staat verdient momentan eigentlich die meisten Steuern mit der Mehrwertsteuer, mit der Endversteuerung beim Konsumenten plus das, was für einen Dienstnehmer oder einen Arbeiter sozusagen als Beitrag der Person und Beitrag des Unternehmens ist. Damit verdient der Staat in Wahrheit das große oder macht den meisten Umsatz. Peter, bitte trag was bei, weil ich bin mir nicht sicher, ob das korrekt ist. Aber so aus meiner Grundeinschätzung ist, glaube ich, Arbeit eins der höchst besteuerten Sachen in Österreich.
Ja, Arbeit ist besteuert. Vermögen, wie gesagt, gar nicht oder gering. Genauso ist es mit Erbe. Das muss man ändern, weil wieso soll der Arbeiter, ja, oder wieso sollen KMUs Steuerlast tragen? Das ist die große Frage.
Darf ich dich was fragen? Wenn du jetzt einen Gesetzesentwurf für Erbe und einen Gesetzesentwurf für Vermögen hättest, bitte, wie würde der in ganz kurzen Worten ausschauen? Also vielleicht in echt konkreten, oder sagen wir mal so konkret, wie man eine persönliche Sicht der Dinge.
Naja, ich bin jetzt kein großer Mathematiker wie du. Ja.
Nein.
Aber bin dafür, dass erstens einmal jeder Steuern zahlen soll und jeder den gleichen Prozentsatz zahlen soll. Ja, jeder ist gleich vor dem Finanzamt zu behandeln. Da schwingt schon irgendwo so dieses Argument, ja, das Geld wurde ja verdient irgendwann einmal und eh schon versteuert und wie kann das jetzt sein, dass man das vererbt wird dann noch einmal besteuert? Ja, ich weiß nicht, ob das in die Richtung ging, diese Überlegung, aber die muss ich gleich wieder vom Tisch wischen, weil wenn du einkaufen gehst von deinem Netto, zahlst du ja auch Steuern. Es gibt für den Arbeiter und KMUs keine Möglichkeit, verdientes Netto steuerlos noch einmal zu bewegen.
Natürlich nicht, weil du bist ja der Endkunde, der Konsument, der Nutzer. Und überall, wo du was nutzt, sind schon mal 20%, also in der Regel 20% drauf.
Genau. Aber wenn man in der Familie schon kein Geld weitergeben darf. Also das finde ich schon ein bisschen, wenn die Rechensteuer, wie es gesagt haben, die Rechensteuer, wenn sie sowas einführen, ja, das ist dann wollen sie die ganzen Darlegungen von deinen ganzen Immobilien, von den ganzen Werten, was du hast. Und auf einmal kann es sein, dass einer, der hat vielleicht super viel Grundstücke, ist aber nicht so dick im Soft, dass der nicht mehr trifft, als wirklich einer, der was viel Geld hat.
Der Arme, der viel Grundstücke hat.
Nein, der, zum Beispiel, du hast jetzt ein Haus mit sechs Wohnungen drin. Du hast umgebaut, hast da...
Ein Armer, der ein Haus mit 6 Wohnungen hat, ja. Warte, erzähl weiter, die Geschichte wird spannend.
Glaubst du, dass jeder ein Geld hat, der was irgendwo Häusl gehabt hat und da was renoviert hat und dann hat er irgendwann einmal ein bisschen einen Ertrag und das wird dann auch zu den Kapital zugerechnet. Und das wird sich dann auch also, vielleicht nicht ganz ausgehen.
Vielleicht erklärt, also ein Haus mit 6 Wohnungen kannst du als Normalarbeitnehmer niemals finanzieren, du kriegst das auch nicht über die Ecken, du kriegst das Geld nicht daher und du konntest die Zinsen nicht zahlen. Außer du hättest einen Großteil der Kohle vererbt gekriegt oder es ist da zufälligerweise irgendwo in den Tank gefallen.
Ja, Bauernhaus, der Vater hat es umgebaut oder der Großvater.
Nein, immer es ist zum Beispiel in England haben sie den Ansatz so gemacht, wenn es um Erbhöfe geht, beziehungsweise um Erbthemen in der Landwirtschaft, werden die ausgenommen. Das schon mal, Punkt 1, also Landwirtschaft ist ausgenommen, was gescheit ist. Und Punkt 2 ist, wenn irgendwas sehr lange in der Familie ist, da muss man halt Rahmenbedingungen schaffen, dann kann man sagen, okay, alles was 20, 30, 50 Jahre in der Familie ist und bis zu einem Wert von X hat, ist steuerfrei. Aber es geht, glaube ich, eher darum, um das strukturierte Hin- und Herschieben von Vermögen. Um das geht's, glaube ich. Weil wenn du sagst jetzt zum Beispiel, irgendein Unternehmen kauft Buwok, also nur so als kleiner Spoiler, und ich kaufe 9000 Wohnungen, dann muss der Staat, nicht nur das, sondern dann muss der Staat von diesem Transfer wirklich was haben, weil da wird ja wirklich Vermögen von A nach B geschoben. Weit über das, was als Person erwirtschaftbar ist. Und ich glaube, um das geht's. Der Grund, warum das niemals kommen wird, ist, solange ein Schwarzer nur irgendwo irgendwas zum Melden hat, wird das nicht kommen. Oder ist euch das nicht klar? Also.
Naja, da glaube ich, dass das nicht stimmt, weil es sich schon in der Bevölkerung sehr rührt. Ja, weil, wie gesagt, also, wieso sollen die Arbeitenden und KMUs in Österreich das Land steuerlich tragen? Und Erben leben davon, dass unser Steuergeld das Ganze am Laufen hält?
Spoiler-Alarm, weil diese Menschen leider auch empfindlich für Werbung sind, vor allem für Parteien, die einer Geschichten erzählen. Weil wie würde sonst eine Volkspartei, die mit dem Volk nichts zu tun hat, oder auch eine Freiheitliche, die mit der Freiheit nichts zu tun hat, so viel Wähler haben. Weil der Mensch leider empfänglich für Werbung ist und Geschichten glaubt. Also das muss man halt einfach ehrlich sagen. Faktum ist, solange du eine Wirtschaftspartei wirtschaften lässt, wird es den Wirtschaftern gut oder denen die Wirtschaft betreiben, gut gehen. Leider sind die Sozialisten und die Kommunisten zu dumm, sich zu organisieren und ein gescheites Programm zu machen. Aber das ist nein, sehr das politisch
schon
wieder.
Nein, wir sind schon wieder am Anfang des Gespräches. Wir sind alle beteiligt. Ja? Und du kannst nicht sagen, das machen die Roten oder die Schwarzen oder die Grünen oder die Blauen und die sind so und die sind so und die sind so. Du erlaubst es irgendwo mit. Ja, und das ist jetzt wenig sinnvoll, den Nachbar für schlechte Wahl zu verurteilen, sondern es geht darum, dass du in deinem Umfeld tätig sein kannst. Ja, du kannst sagen, du kannst in einem, zu einem Verein gehen, du kannst einen Verein machen, du kannst dich beteiligen in der Umgebung, du bist Arbeitgeber, du kannst eine gewisse Haltung weitergeben und kannst eine Information weitergeben. Ja,
das ist stimmt, wichtig. Peter, aber du beteiligst dich nicht an der Verabschiedung von Gesetze.
Im Endeffekt doch, wenn du Teil der Gesellschaft bist und aktiv mitarbeitest in irgendeiner Form, das muss nicht großartig viel Zeit verlangen, dann bist du irgendwo beteiligt. Du bist an der, das, was wir jetzt da machen, ja, wir outen uns als Steuerfreunde. Das ist, und wenn, ich weiß nicht, wie viele Leute das hören werden, ja, das regt das Denken an und dann die Frage, was passiert da eigentlich mit den Reichen in unserem Land? Und was passiert mit denen, die das ganze Land erhalten? Und warum ist da so eine Ungleichheit drinnen? Und wie kann man das ändern? Und es passiert in der Politik nichts von heute auf morgen. Das dauert, klar. Aber wenn wir drei das ein bisschen anstoßen können, ist das okay.
Ich meine, da bin ich auch beim Peter, nur zurückgeladen, jammern und groß die Pappen fressen und nichts dazu beitragen, wie du sagst. Kleinigkeiten helfen auch, weil wenn jeder Kleinigkeiten machen würde, dann würde es etwas Größeres ergeben. Und es gehen auch viele Leute einfach nicht wollen. Ich meine, ob du jetzt daran glaubst, ob es was hilft oder nicht, wo es Kreuzerl machst, sei dahingestellt, es sollte jedem selber überlassen sein. Aber gar nichts tun, jammern, geht auch nicht. Und dass die Großen viel mehr Vorteile haben steuerlich wie der kleine oder der kleine Bürger oder die KMUs. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber vielleicht reden wir wieder ein bisschen vom Clan, dass wir in der Gastronomie, das sind so große Themen, vielleicht werden wir noch nichts aufbrechen können. Aber in der Gastronomie oder generell im klar strukturierten mit den kleinen Mittelbetrieben ist es halt leichter, im kleinen Rahmen schnell was verschwinden zu lassen. Und da, Peter, da hätte ich für dich gefragt, du hast ja eingeschrieben in deinem Artikel, dass du der Meinung bist, dass es eine Wettbewerbsverzerrung ist. Vielleicht kannst du mal diese...
Wenn jemand steuersparend agiert.
Ja, sag einmal,
der Gedankengang. Mit diesem Programm. Nee, der Gedankengang ist der, wenn ich mich sozusagen aus meiner Steuerpflicht heraushole, ja, dann lebe ich auf Kosten anderer. Ja, das ist ja ungerecht, wenn du einen Gastronomen hast, der brav und sauber seine Steuern zahlt, so wie es sich gehört, und den anderen, der schaut, dass er mit so einem Programm oder anderen Methoden zu wenig wie möglich zahlt. Ja, das macht der auf Kosten des anderen, weil der eine zahlt mehr, der andere zahlt weniger. Aber sie fahren auf der gleichen Straße, sie gehen ins gleiche Krankenhaus, sie haben die Kinder in der gleichen Schule. Der eine zahlt mehr, der andere zahlt weniger.
Aber glaubst du,
und der eine, der mehr zahlt, und das ist ja etwas, was man mitbedenken muss, es hat ja jedes Land sein eigenes Steuersystem, weil jedes Land einen eigenen Zugang zu Steuerentrichtung hat. Ja? Die einen zahlen mehr, die anderen zahlen weniger. Österreich ist zum Beispiel, das stoßt ja auch vielen auf, ja, ein Hochsteuerland, aber das, was mit dem Geld passiert, das ist in vielen Fällen wenig effektiv. Gesundheitssystem und, da möchte ich gar nicht tiefer gehen.
Ja. Wirklich die relevanten Sachen. Aber glaubst du, dass das eine Verzerrung ist, dass ein Gastronom sagen kann, dass der Wirt jetzt Sachen billiger anbietet wie der andere? Glaubst du, dass es in die Richtung auch geht? Ist das auch ein Gedanke von dir, vom Artikel?
Naja, das ist ja logisch, wenn jemand weniger Geld zur Verfügung hat, um seine Ideen zu verwirklichen, und der andere hat mehr, aus welchem Grund er immer, dann ist der eine dem anderen benachteiligt. Wurscht, was das jetzt im Endeffekt dann jetzt für Besonderheit sein kann.
Und die Frage ist immer das, für was, wenn der jetzt Geld jetzt abzieht, für was setzt das ein? Ob es dann wieder in die Firma reinvestiert, glaube ich fast nicht. Der wird es privat einstecken und irgendwas dafür kaufen. Schätze ich mal.
Naja, das wird sicher auch geben. Ich habe da aber keine Zahlen oder ich weiß das nicht genau, ob das jetzt in den nächsten Mercedes oder sonstiges Konsumgut investiert wird oder so wie du sagst, dass man sich dadurch die Schankhilfe oder den Barista fürs Wochenende leisten kann.
Ich war letztens mit auf der Gast, beobachte das sehr gern. Ich glaube, die Gastronomen haben, ich mein, eh schon lange die Uhren entdeckt. Weil wenn du dann teilweise schaust, was die für Bracker oben haben, und dann denke ich mir, das sind jetzt keine Hoteliers mit 500 Betten, sondern ganz normale Wirten. Und der kommt dann mit der fetten Daytona oder mit der Rolex Speedmaster oder mit der IWC Portugieser Flieger, was der Teufel, was wie soll ich heißen. Finde ich immer ganz lustig. Aber ich möchte natürlich keinen auf die First retten, dass da irgendwie durch hinten nochmal was passiert ist. Das ist natürlich alles offiziell erworben.
Na mein Gott, man, so, ich mein, wir, davon leben ja dann wieder andere Leute. Also das ist halt...
du tust ja in die Wirtschaft. Jemanden,
ja eben, wenn das Geld dann wieder weiter bewegt wird, alles gut. Ich bin an niemanden neidig, wenn er sich irgendwas kauft. Nur mir geht es um die grundsätzliche Idee. Wir haben ja mehrere Artikel in dem nächsten Post, unter anderem Interview mit der Barbara Blaha, wo es eben um diese Einstellung der Leute geht zu ihrer Funktion im Staat. Ja?
Ja, für die Nummer
hier geht es, also der Barbara Blaha geht es darum, dass man relativ locker und leicht mittun kann. Und dass wir alle betroffen sind. Ja? Und dass wir dieser Betroffenheit nicht nur auf Facebook oder am Sofa Ausdruck geben sollten, sondern wir können was tun.
Du schreibst ja da, das Kernproblem ist nicht Unwissen, das Kernproblem ist Ausstieg oder der Glaube, dass Teilhabe ohnehin nichts bringt.
Genau.
Was ist Ihre Rolle eigentlich genau? Weil ich muss jetzt zu meiner Schande sagen, mir war die Dame vom Namen her bekannt, aber was die genau macht?
Sie ist eine, weiß ich nicht, Politik-Influencerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hat das Momentum.
Medienwissenschaftlerin oder so etwas,
oder? Ja, ja, also von ihrer Profession her.
Ja, glaube ich. Ja.
Und hat das Momentum-Institut gegründet, mit dem sie, schaut es da am besten rein. Also, was sie alles macht, das ist relativ umfangreich. Und was mich so fasziniert an ihr ist, sie dampft die Scheinideen, die da so durch den Äther wandern, ziemlich runter und bringt dann wirklich zum Überlegen. Und das, was ich sage, ist sehr, sehr gescheit. Ja, also es ist wichtig zu verstehen, dass bei uns die Politiker eine wichtigere Rolle einnehmen als das Parlament. Ja, das sollte eigentlich umgekehrt sein. Und dann ist die Frage, wer sagt an? Woher kommen die Lobbyisten? Wer bewegt sich da in der Nähe der Politik? Und wieso ist die Politik so wirtschaftshörig oder geldhörig eigentlich? Ja?
Geldhörig trifft es. Wie siehst du das Thema? Ich folge dem Sepp Schellmann immer noch, aber viele Leute sagen, jetzt ist er Politiker, jetzt ist er unspannend. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Aber wie siehst du seinen Werdegang jetzt mit dem Thema Entbürokratisierung beziehungsweise diese vielen Vorschläge, die es jetzt angewollt?
Naja, ich meine, das ist ja keine Frage, dass ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man einen Gesetzestext durchliest, dann muss man das nicht einmal machen, sondern öfter. Ja?
Ist, dass man versteht.
Dass man ihn versteht.
Ja, ja. Selber, glaube ich, vollumfänglich gar nie.
Ja, also es ist relativ schwierig. Und wenn mehrere Dinge zusammenkommen, dann ist es überhaupt schwierig. Das heißt, der Staat bewegt sich in seiner Kommunikation immer weiter weg von seinen Staatsbürgern. Und wir sollten eigentlich erst einmal einfordern, dass die Kommunikation verständlicher ist und dass sie einfacher ist und dass sie auch erfüllbar ist. Weil wenn man sich, weiß nicht, Schellen ist ein gutes Beispiel, weil er, ich weiß nicht, öfter aufgezeigt hat, mit welchem Irrsinn er oft zu tun hat. Das sind vielleicht für sich geschickte Ideen, aber in Summe ja, ist es einfach unerfüllbar. Ja, das ist so wie, weiß nicht, 1000 Gesetze, die in Summe unerfüllbar sind. Also muss man ein paar runterstreichen, einfach, dass man es wieder ins Leben kriegt, dass man es lebendig machen kann. Es ist ja bei den Steuergesetzen so, ich meine, wer kennt sich da aus? Ja? Steuerberater gibt es nur deswegen, weil der Otto-Normalverbraucher nicht versteht, worum es da eigentlich geht.
Ja? Nicht mit allen Details und nicht jede Änderung und...
Und jeder, und die sind sich auch teilweise uneinig. Wenn du zu drei Steuerberater gehst, hast du drei verschiedene Ansätze.
Natürlich. Der eine sitzt ein wenig strikter und ein wenig strenger und der nächste sagt, na, das Teil, ich glaube, es gäbe so viele Ansätze. Die Frage ist, Entbürokratisierung ohne Qualitätsverlust wird schwierig.
Weil. Das glaube ich, naja, das ist ja. Es ist ja unerfüllbar. Es ist ja in der Summe nicht erfüllbar. Deswegen muss man es. Ich glaube nicht, dass es eine Qualitätsreduktion gibt, sondern man muss einfach vielleicht mehrere Gesetze zusammenführen und auch auf den Staatsbürger vertrauen, dass er nicht gar so deppert ist, wie man glaubt.
Anwesend natürlich ausgenommen, aber grundsätzlich gibt es mehr Depperte wie Semmelbrösel. Also das darf man schon zusammenfassen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, das ist so wie so eine innere Kündigung, ja, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, wenn sie so super überfordert sind, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen.
Ja. Nein, ich war ja nur gehässig jetzt. Ich glaube, viele Leute würden sich gern mit vielen Sachen mehr auseinandersetzen, aber das Leben ist halt einfach auch dynamisch. Kinder, Job, daheim, Häusl, Schulden, die ganze Scheiße halt. Und dann auch noch 17 Gesetze. Übrigens eine super lustige Statistik gestern gelesen. Würdest du alle deine Zustimmungserklärungen, die du in deinem Leben online, offline, AGBs, also alle Zusatztexte von dem, was du als ganz Normalsterblicher so im Jahr machst, würdest du das alles lesen, würde das Lesen über 100 Tage pro Jahr dauern? Das habe ich geil gefunden.
Ein guter Vergleich, ja.
Geil, also ein Drittel des Lebens.
Da haben wir es noch nicht verstanden.
Und geil, oder? Und da haben wir es noch nicht einmal verstanden, da haben wir es nur gelesen. Also, wie sollte man durch diesen Dschungel warten, ohne dass man untergeht? Das ist echt schwierig. Und ich glaube, Mut zur Lücke ist sicher oft ein Thema. Und Kategorie, scheißt er nix, dann hat sie nix.
Ja, aber da siehst du ja, wie recht diese Entbürokratisierung hat. Und die das verfolgen, weil die AGBs ist ein gutes Beispiel. Es liest sich ja kein Mensch durch. Ja?
Aber du brauchst das.
Das Perverse ist eine Absicherung. Nein, genau. Das Perverse ist, es ist eine Absicherung der jeweiligen Firma, die es ausgibt.
Alle Eventualitäten auszuschließen.
Wobei, ich kann euch eins sagen, ich habe jetzt seit 21 Jahren die Harrison und ich habe die AGBs noch nie gebraucht. Ich habe es schon 17 Mal aktualisiert, 17 Mal neue Versionen gespielt, aber ich glaube, in Summe habe ich schon mehr Arbeit reingesteckt, als ich es noch nie gebraucht. Wirklich. Weil wenn einer nicht zahlen will, zahlt er nicht. Punkt. Da scheißt er auf deine verfickten AGBs, weil es ihm einfach an Triple-Nuller interessiert.
Ich habe mal ein Seminar in Düsseldorf besucht, in Düsseldorf-Dortmund irgendwo, und da war ein Münchner Anwalt, der was sich mit seiner Kanzlei nur auf die AGBs fokussiert hat.
Und geiler Job.
Also das ist halt, also da musst du echt abgefahrener Typ sein. Weil wenn du da eine tigerst, ja,
das ist Hirnwichsen mit zwei Händen.
Wenn du da eine tigerst, was uns der erzählt hat, aber was der für eine Gedankenansätze hat, und ich sage, der würde natürlich jeden Verkäufer war, jeden Unternehmer raten, dass er sich da auseinandersetzt, dass er da zu Ehren geht, dass er die AGBs schreiben lässt. Aber das ist einfach Absicherung. Ich glaube, viele Leute, die was das wirklich interessiert, die versuchen vielleicht eine Lücke zu finden. Und da sind wir wieder beim Thema, muss man alles doppelt und dreifach beschreiben, was der Hausverstand bei vielen Sachen eh schon sagen darf.
Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die schlimmsten AGBs genommen, die ich gefunden habe. Also die echt härtesten, schwerst zu lesendsten, die ich gefunden habe. Und habe mit Auto ersetzen dann sozusagen die andere Firma außer meine eine da und habe es dann schon einmal gelesen, damit vielleicht das mit den Waren und Dienstleistungen nicht komplett falsch ist. Und diese geschissensten, die ich gefunden habe, die habe ich genommen.
Warte, sie haben vergessen beim Durchlesen oder was?
Das liest nicht. Das liest du nicht. Weil selber beim Lesen habe ich mich fast angespielt. Und vielleicht habe ich es deswegen noch nie gebraucht, weil der glaubt hätte, jetzt braucht, hat dann angefangen zum Lesen und gesagt, okay, das wird nichts. Kann sein.
Scheiß drauf, genau. Aber ich glaube generell bei der Steuern-Thema. Jetzt habe ich dazu auch beim Reden, habe mir so konkret überlegt, warum, was bewegt einen dazu überhaupt, die Arbeit zum Auto, weil das ist ja Arbeit. Machst viel schwarz, musst was nachkaufen, bist im Risiko, musst mit den Leuten reden in der Gastronomie, hey, schreib mal einen Zettel, weil du, wenn du jetzt 10 Leute angestellt hast und du machst jeden Tag ein paar die schwarz, du, das geht schnell, dass dir ein Auto übt. Behandelst du schlecht, hast nass, ist anpisst, weißt du, das kann auch schnell sein, dass die, es wird, dass die wer anzeigt. Die Sache ist, das ist eine Risikobereitschaft und eine Arbeit zusätzlich, was du eben deinen normalen Wahnsinn schauen tust. Die Frage ist das, warum überhaupt, warum macht man es? Geht einem das Geld wirklich an oder ist das Vertrauen, mir geht es zum Beispiel so, ich habe jetzt nicht das super Vertrauen in die Politik, dass die was besser machen und wenn man sieht, für was die Geld ausgeben, das Defizit immer größer wird.
Es ist nicht, du musst dich von diesem Wording trennen, nicht was die Geld ausgeben. Ja, das ist nicht deren Geld.
Wir.
Sondern die arbeiten mit Steuergeldern. Du zahlst, ich weiß nicht, wie viel Steuern, keine Ahnung, Hausnummer 50% Abgaben, die du entrichtest für ich weiß nicht was alles. Ja. Es ist viel Geld. Und wenn da das jemand aus dem Sackel stellen würde, ja, wie würde es da dann gehen? Ja? Du musst dir überlegen, das ist, wenn du irgendjemanden fragst, was er verdient, sagt er den Bruttopreis, den er verdient. Ja? 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Ja? Das verdiene ich brutto. Das ist aus der Steuerseite her ist das eine idiotische Aussage. Ja, weil ein Prozentsatz X, damit rechnet die Steuer schon. Also kannst du nicht sagen, ich verdiene. Sondern ich verdiene für mich X und für die Steuer Y. So, mit der Überlegung gehen, ich weiß nicht, wie viele Tausender pro Monat in Richtung Steuer. Und damit wird dann gearbeitet. Und nicht sie geben aus für irgendeinen Scheiß. Weil da muss man sagen, okay, das ist ein Scheiß. Da muss man sagen, okay, was passiert da jetzt?
Ja, aber das, Peter, das ist der Volksmund. So denken
ja, der sicher muss,
90%
ja,
von den
noch,
Leuten.
Ja.
Ja, aber das müssen wir so andenken, dass die Leute sagen, dass sie einfach nicht einverstanden sind, was mit ihnen gehört, was hart arbeiten, was mit dem gemacht wird.
Wir haben nur Leute mit Hirn da, die zuhören.
Nein, aber der Gedankengang, was ich habe, ist das, natürlich, Andi, das ist eh klar, dass wir alte Intellektuelle da haben. Der Gedankengang, was mir geht, warum habe ich überhaupt den Ansatz, was schwarz zu machen? Ist es, weil man selber was leisten will? Ist es, weil ich glaube, dass ich zwingend verdiene? Oder ist es ein Thema, weil ich nicht einverstanden bin, was mit dem versteuerten Geld, was ich heute Wirtschaft habe, gemacht wird? Dass ich eine ganz Augenauswischerei ist, weißt du? Dass ich ein bisschen was zu leisten tue. Und ich glaube, viele Leute können dann ruhiger schlafen und ich sage, du, heute habe ich 500 schwarz gemacht, habe ich das Finanzamt beschissen. Ich glaube, dass das so ein bisschen ein Denken ist, ich tue mir jetzt was Gutes, weil die nehmen mir eh was.
Das ist ja noch, also auch dieses, ich habe jetzt das Finanzamt beschissen, man bescheißt ja nicht das Finanzamt, sondern man bescheißt den Nachbar. Ja? So musst du überlegen. Erstens.
Nein, da bin zweitens, ich bei dir.
Nur um die Frage zu beantworten. Es wird die drei Gründe geben und es wird noch 100 andere geben. Es ist ja wurscht, warum das jemand macht. Was die Intention ist, es zu tun, das ist ja vollkommen wurscht. Die Frage ist nur, warum sieht er das so, dass er dem Finanzamt was wegnimmt und sich ein bisschen was erspart? Warum sieht das nicht so, dass das System grundsätzlich ungerecht ist? Warum sieht das nicht so, dass er sagt, da muss man was dagegen machen? Warum sieht das nicht so, dass er sagt, wenn ich mir was erspare, nehme ich es eigentlich meinem Nachbar weg? Das ist die Frage. Und warum ist es so, dass wir in Richtung unten treten und nach oben buckeln und sagen, die Reichen und die Reichen zahlen aber gar keine Steuer. Die führen sich auf am Arlberg wie die Wahnsinnigen, ja, trinken keine Ahnung wie viele Flaschen sonst was um x Euro. Kann sich ein Normalsterblicher nie leisten.
Hoffentlich quittet ein Sekko, ja, da dürfen sie jetzt saufen. Und ein wenig Bifter davon, feine Klinge.
Dürfen
Sie sich austoben.
Ich kaufe Ihnen sogar noch Blattgold dazu, was Sie wollen.
Genau. Dann können Sie einen noch frisches Kaviarchen, also den Kaviarsdelikt nur drüber haben.
Wir kommen vom Kaviar nicht weg.
Nein, aber es ist ja was der Beluga. Aber wie du sagst, ich glaube aber schon, man muss schon sagen, weil wie viel Arbeit und wie viel Energie brauchst du, um dich zu motivieren und aufzurichten und da sag, mir reicht's, ich gehe jetzt im übertriebenen Sinn auf die Straßen, ist jetzt in einer kleinen Ortschaft ein bisschen blöd, aber ich sage jetzt einmal, wenn man sagt, ich gehe jetzt wirklich oder ich stehe für mein Recht ein, wo geht man hin? Was tut man? Wie kommt man da zu einer größeren Gruppe, wenn man sagt, mir reicht's?
In was für einer Art und Weise, dass man reicht? Wie meinst du das?
Nein, weil ich sage, dieses System, mit dem bin ich nicht einverstanden, wir müssen das anders machen. Weil ich glaube, viele Leute sagen, eigentlich finde ich das scheiße, wie jetzt gewisse Regeln, gewisse Systeme sind. Aber was mache ich denn dagegen? Ich gehe jetzt nicht raus, mal in mein Plakat selber, wo drauf steht, die Steuergesetze für die Gastro sind scheiße. Was mache ich? Also was mache ich konkret mit meinem Unmut? Und ich glaube, das ist eine große Frage. Ausspeim, so wie wir, oder konkret Schritte setzen? Aber mit wem? Wohin?
Naja, die Infos gibt es ja. Ja, das steht jetzt im Prostmagazin drinnen, das steht aber auch in verschiedenen leicht zugänglichen Informationsquellen, wie zum Beispiel dem Momentum-Institut drinnen. Das heißt, ich beschäftige mich mal mit meinem eigenen Grant und ich frage mich mal selber, warum tut mir das so weh oder was ist, oder tut es mir überhaupt weh oder ist mir wurscht? Wie stehe ich dazu? Wie sehe ich das Ganze? Ist der Blick, den X hat, besser oder Y für mich? Oder wie ist das jetzt? Wie schaut das aus? Wo stehe ich? Und dann kann man, dann ist einmal die Voraussetzung dafür gesetzt, in welche Richtung ich gehe. Weil wir funktionieren ja alle wie die Schafe. Ja, wir schauen uns irgendwas an und denken, okay, weil wir, wie du es früher angesprochen hast, sonst am Tag genug zu tun haben und wir können nicht alles wissen. Logisch. Aber das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen nicht alles wissen. Das ist keine Frage von Wissen.
I agree. Ich glaube, die große Gretchenfrage ist, wenn man Teil der Gesellschaft und tatsächlich Teil davon sein will, irgendwelche Lösungen zu finden, dann wäre es gut, wenn man sie Interessensgemeinschaften sucht, um was zu ändern. Wenn man das wirklich will, ich werde da aber sagen, dass Pareto-mäßig eher sogar vielleicht mehr wie Pareto, 9 von 10 Leute sagen, es ist mir zu viel Energie, wo vielleicht zum Schluss nichts rauskommt.
Ja, aber was das Schimpfen ist leichter wie selbstreflektieren.
Genau, mal schauen. Sudern ist leichter.
Sudern ist leichter, genau. Das ist das Thema. Ja. Also man sagt, ja. Hey, pass auf, wie der Peter das gesagt hat, du überlegst einmal, warum bin ich grantig, warum will ich es machen, auf wen habe ich ihn hassen, was bringt es mir, was bringt es andere, damit für das Gemeinwohl was dazu oder schaut man im Ganzen. Dann denkt man vielleicht vom Kleinen ins Große, wenn nur ich so denke oder auf einmal 2 Millionen Leute so denken, dann wird sich was bewegen. Und da muss man sich selber wieder mal anschauen, ein bisschen reflektierend arbeiten und das dann einfach viele Leute nicht. Weil am Stammtisch, was du kennst, nicht, Österreicher sind nicht einfach Ranzer. Und es wird schnell einmal gleich mal geredet. Schau dir nur das Wetter an. Hey, jetzt hat's ein bisschen geschnimmt und schnappt es ein bisschen. Ah, so ein Scheiß, muss ich schnell kratzen. Weißt du, das ist wirklich alles so negativ, dass man wieder mal sagt, hey, wir haben wieder mal 3 Wochen durchgehend Schnee gehabt. Wie lang war das schon nicht? Wir sind eine Region,
da haben wir. Naja. 3 Wochen Schnee, das ist, du hast jetzt erst von den Leuten gesehen, die gescheit Party machen irgendwo in
Alpen. Die haben ganz Jahr Schnee.
Ich wollte gerade sagen, die haben das ganze Jahr Schnee. Nur sie können sich halt nicht in den Spiegel schauen. Außerdem vertraut sie nicht da so und die Pupillen sind zu groß.
Spiegel aber schauen, das ist ein anderes Problem. Spiegel schauen, die müssen ja zum Spiegel zu.
Also, sie schauen auf den Spiegel oben.
Genau. Ja, aber da müssen sie selber in den Tag schauen, außer sie vertraut schon so, dass sie nichts mehr sehen.
Ja, ich glaube, wie heißt es immer so schön, die Verantwortung bei anderen zu suchen, ist ein bisschen einfacher, wie sie selber in den Spiegel schauen und sagen, was man eigentlich schlecht macht.
Ja, ja. Aber ich glaube, dass die Grundlage, warum man sowas macht oder warum die Intention dahinter steht, dass man generell was schwarz macht, scheißegal auf was für eine Branche, die Gastronomie ist halt wieder mal aufgeklatscht worden und steht wieder am Pranger. Aber es gibt halt viele Sachen. Fährst du zu einem baust ein Haus, sagst, hey, mach mal 50er schwarz oder so irgendwas. Das gibt es auch noch, weil das ist in jeder Branche wird das durchzogen. Oder wenn du zum Friseur gehst, Glaubst du, dass jeder vielleicht immer hundertprozentig Rechnung gemacht hat früher?
Na, das ist eh klar. Ja, das, ja. Geht, das ist ja das System, in dem wir leben. Und das gehört halt auch mit einberechnet. Es geht halt um die Frage, wie wollen wir leben? Wir leben im umbruchsstärksten Zeitalter, das man sich vorstellen kann. Ja, die KI wird unser Leben komplett verändern. Tut sie schon, eigentlich.
Bist du der Peter oder bist du der Ki-Peter? Aber da du so schön lachst, würde ich sagen, genau.
Ich bin eigentlich geklont, wie gibt's gar nicht. Das ist die feste Ausrede, die ich habe.
Genau. Ah, deswegen ist das mir beim Verhandeln so leicht gegangen. der Hans sitzt uns in Ki-Peter hin. Ja, nicht schlecht, ja. Naja, sorry. Ja, also, wie wir leben wollen.
So, und jetzt geht es darum, wir müssen uns einfach unsere Rolle neu überlegen. Ja, was für Rolle wollen wir spielen und können wir spielen? Geht bis, weiß nicht, sehr tief. Das muss sich jeder überlegen, ob er dabei sein will oder nicht. Ja, und dann ist aber diese Rollenänderung wichtig und da ist die Position wichtig und da ist vor allem die Idee wichtig, ich bin Teil des Ganzen und nicht irgendein Arsch irgendwo.
Aber da, ich sag jetzt einmal, überspitzt der kleine Bürger, der was selber in der Schule, also der was selber ausgenutzt sieht, sag jetzt einmal, was du sagst, nach unten wird reden, auf wird verdient, dass sie der gar nicht als Ganzes fühlt, wenn er sich die Politik anschaut oder die Obrigkeit, sag ich jetzt einmal, der fühlt sich gar nicht Teil des Ganzen, weil der sagt, das sind die anderen und wir sind die da unten. Weißt, dass das gar nicht im Kollektiv denkt wird. Und natürlich von oben her sollten die auch die ganz anders denken, dass man anders agiert, dass man andere Sachen macht.
So in, ja.
Ja, nein, hätte Fahrradkette.
Also, genau. Ich glaube, sich Teil des Ganzen zu fühlen ist einmal sicher wichtig, aber irgendwas Aktives zu tun wäre sicher nicht unwichtig, weil dieses alle anderen sind schuld und ich nicht, ich meine, das ist eh der Klassiker.
Weißt du, und eins muss ich auch sagen, wie sie mir gesagt haben, in der Gastronomie, wie in Deutschland jetzt, haben wir 7% auf die Speisen seit 1.1. Man kann jetzt auch nicht sagen, da fällt es nicht falsch verstehen, würde der Gastronomie ins Kreuz fallen, aber ich kann nicht sagen, in der Gastronomie kehrt das Stern gesenkt, weil was sagt dann ein Tischler, was sagt der Friseur, was sagt der Einzelhandel, was sagt der? Weißt du, wenn wir überall von meinen Steuern senken, müssen gesamtheitlich schauen, dass das passt. Wie kann ich denn auch schon einer Branche die Steuern senken und in der anderen das so lassen? Das war ja Wettbewerbsverzerrung, ne? Das ist auszubringen. Und seht ihr das nicht so?
Eigentlich nicht.
Ja, wie gesagt, na klar, wenn jemand weniger zahlt, dann die am meisten jammern, kriegen am meisten, profitieren am meisten. Da ist einmal ganz gut zu sagen, okay, das interessiert uns nicht, sondern es geht um eine Gerechtigkeit. Ja, weil ich weiß nicht, wie viel Leute auf der Tacken stehen und irgendein Politiker das Leben schwer machen. Das kann nicht die Grundlage sein.
Aber es für die Gastro ist trotzdem positiv, weil der Kickstart, eins darfst du nie vergessen, wenn du jetzt diese Besteuerung in Deutschland von 19 auf 7 hast für Speisen, dann hängt ja der Rattenschwanz an anderen Sachen noch dran. Hotellerie, Übernachtung. Ja, also, ich glaube, die Umwegrentabilität der Steuerersparnis ist höher, beziehungsweise es kommt mehr Steuern in der Gesamtsituation außer, weil man ein Teilchen psychologisch günstiger gemacht hat. Also so gesehen, glaube ich, volkswirtschaftlich ist das genau der richtige Ansatz. Und man fühlt sich als Konsument nicht so über den Tisch gezogen. Ich glaube, das Gefühl, wenn ich was konsumiere, dass ich nicht gefickt werde, das, glaube ich, ist wichtig.
Nein, ich meine, dass das Ganze keine einfache Geschichte ist und total komplex ist, das ist logisch. Ja? Dass wir uns das jetzt nicht in einer Stunde ausschnapsen werden, ist auch logisch. Und zu den Multinationalen wollte ich noch sagen, also Microsoft, Apple und Konsorten, ich glaube, das sind 120.000 Firmen, die so arbeiten, steuersparend in Niedrigsteuerländern nämlich. Die Leute, die Aktien haben oder Pensionsversicherung oder ETFs, die leben davon. Ja, also du kannst dir auf der anderen Seite schwer aufregen darüber und auf der anderen Seite Aktien halten. Und der ganze Geldsystem ist darauf aufgebaut. Also einfach ist das Ganze natürlich nicht, ja. Aber es ist wichtig, darüber zu reden und es ist wichtig, kleine Veränderungen zu machen. Und wer weiß, vielleicht ist das System, in dem wir leben, nicht zukunftsfähig.
Ich glaube, es hat alle paar Jahrhunderte jetzt her einen nicht Systemwechsel, würde ich nicht sagen, aber auch beim Thema Geld, wie das Geld eingeführt worden ist, vielleicht haben wir jetzt andere Formen irgendwann einmal. Vielleicht funktioniert das wirklich nicht weiter so. Weil im Endeffekt das Geld, das, was du nicht hast, ist ja nicht weg, das hat ja nicht der andere. Das ist wirklich
ein Spruch, das stimmt ja. Du musst da nur ein Bild, ja, dass sich die industrielle Revolution hat die Menschen vom Land in die Städte gebracht, zu den Fabriken. Und die Fabriksarbeiter sind dann mehr oder weniger zu Informations- und Büroarbeitern geworden. Und das wird jetzt die KI übernehmen. Ja? Die Frage, was passiert mit den Menschen? Und was passiert mit dem System, in dem wir arbeiten?
Hat das nicht einmal so ein Politiker gesagt oder irgendein Wirtschaftsmogul, the unused people, der den Begriff von mir ausgebracht? Das habe ich ziemlich schräg gefunden. Die Menschen, was wir nicht mehr brauchen können in Zukunft. Oder die, was einfach...
Naja, ich meine, die Jobs, die man nicht mehr braucht, oder die verschiedenen Ausbildungen aus der Vergangenheit, ja, natürlich verändert sich was. Aber erstens kann man wieder was Neues lernen. Selbst wenn man einmal was gelernt hat, kann man vielleicht noch was Zweites hier anschauen. Ich glaube, das wird uns... Die durchschnittliche Verweildauer bei einer Firma ist, glaube ich, von, wie war das, von 20 Jahren auf 5 Jahre, glaube ich, gesunken in den letzten 50 Jahren. Also das heißt, du musst dich sowieso ein paar Mal im Leben neu orientieren. Also das bleibt dir ja sowieso nicht aus. Und ich glaube, dieses Unused-Thema, das war zu einer Zeit, wo du eine Geschichte gelernt hast und dann, wenn der Job nicht mehr da war, dass du sinnlos und nutzlos warst, das ist ja jetzt sowieso nicht mehr so. Also in einer Phase, wo wir ja wieder Richtung 10% Arbeitslosen hinsteuern und das wird heuer noch passieren, dann ist das Thema ohnehin obsolet. Also du musst kreativ sein, du musst dir was überlegen und musst dir vor allem neue Sachen anschauen. Also jeder, der glaubt, dass es mit so ein bisschen geht und das geht schon, der wird sich noch schön anschauen. Und es tut mir leid, wenn ich da dem einen oder anderen spoilert, aber eben jetzt die Arschbacken zusammenkneifen und das Hirn einschalten.
Ja, aber schau, wenn ich zum Beispiel ein Bekannter von mir, der hat lang im Einkauf gearbeitet, im Büro, hat kein adäquates Stück gefunden jetzt, was rausgekommen bei der Firma. Hat, glaube ich, ganz gut verdient und der hat gesagt, ja, geht sicher nicht für den und den Preis in Tuherkling. Der war jetzt eineinhalb Jahre Hockenstadt und der hat das durchdrucken können. Wie funktioniert sowas?
Was macht er jetzt?
Jetzt hat er so einen Job gefunden in der Branche. Aber halt eineinhalb Jahre daheim gewesen.
Und mit weniger Kohle, oder?
Mit ein bisschen weniger Kohle, aber ja, anscheinend ist sie ausgegangen. Aber der sagt auch nicht, jetzt gehen Gastronomie aushelfen, die bin ich gerne können.
Nein, ich glaube, das ist ja eine Phase im Leben, aber also du, wenn du öder bist, dann ist das wahrscheinlich einfach nicht mehr, das ist einfach auch physisch nicht mehr drin. Aber ich glaube, wir müssen uns davon distanzieren, zum sagen, diese Kohle, die wir verdient haben in der Vergangenheit, wird es vielleicht nicht immer spüren. Das ist einfach so. Aber ja, der Peter hat
genau.
Unmissverständlich zu verstehen geben, er will unbedingt nur weitermachen, aber der nächste CEO-Termin, der nächste Termin, wo es richtig um was geht, ist schon ums Eck. Und da kann man mit zwei so Kleingeister wie uns natürlich jetzt nimmer mehr Zeit verschwenden. Nein, alles gut. Du hast mir ja gesagt, du hast heute nicht länger Zeit. Cher, ich sag danke, dass du dem Thema Wir sind der Staat und wir haben es in der Hand und Schwarzgeld ist was für Wichser, die andere praktisch nicht mögen. Danke. Also, nein.
Nein, das habe ich so auch nicht gesagt. Aber,
ich liebe es, wenn ich dich ein bisschen provozieren kann. Stößt ja. Richtig.
Nein, ich stelle es jetzt nicht richtig. Ich lasse es einfach so stehen.
Holt sich die Folge von vorne nochmal an. Nein, lest das neue Postmagazin mit diesem Leitartikel, weil das einfach kein Kavaliersdelikt ist. Also es geht darum, sozusagen Fairness auch zu leben und das ist wichtig.
Nein, es geht darum, sich als aktiver Teil des Staates zu sehen. Das ist man nämlich, indem man Steuer zahlt. Und die sollte man nicht einfach, ich meine, das ist ja, wenn mir jemand ein Geld klaut, dann sage ich ja auch nicht, der da drüben hat sich jetzt irgendwas gekauft oder hat irgendwas mit meinem Geld gemacht, sondern da geht zur Polizei und hätte mein Geld gern wieder. Ja, aber ja. Das Steuergeld setze ich eben ein, um den Staat am Laufen zu halten. In der Form, wie er ist. Wir sind ein sehr reiches Land. Das soll so bleiben. Und deswegen, das bleibt aber nur so, wenn wir alle mittun.
Das ist ein gutes Wort zum Sonntag, finde ich. Auch am Donnerstag, jetzt schon ausgestrahlt.
Perfekt.
Ah, Blödsinn, Mittwoch. Entschuldigung. Übrigens, die Ausgabe kommt heraus am, muss ich nachschauen, also heute bei Ausstrahlungsdatum. Man muss fairerweise sagen, wir nehmen eine Spur früher auf. Jetzt müsste man nämlich helfen.
Am 25.
Danke.
Heute ist der 25.
25. Februar 2026. Vielen Dank, Peter. Also, wir Danke. Werden uns heuer noch sechsmal hoffentlich wieder persönlich sehen dürfen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und schau, dass der Kreuz
Danke.
Wieder wird.
Danke euch auch. Ja, bewege mich schon die ganze Zeit hin und her. Danke für mich und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So in einem Monat oder so sehen wir uns, glaube ich, wieder.
Korrekt.
Ich werde euch dann auch berichten, weil dann werde ich von meinen Messetouren schon zurück sein, weil wenn es das herz, dann habe ich schon wieder 3 Messen hinter mir.
Ja, für meine Was Seite hast du gesagt? Messehuren? Was? Du bist die Messe. Achso, Entschuldigung.
Ich bin keine Messeschlampe.
Ich schalte mir jetzt weg.
Ja, passt. Hey, passt, schöne Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Bleibt sauber und da hat es mal brav
stehen sollen.
Ciao, ciao.